Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Er war das Gesicht Brandenburgs nach der Wiedervereinigung. Manfred Stolpe, Kirchenmann, Politiker, Landesvater. Ein Fels in der Brandung der Aufgeregtheiten, wie sein Nachfolger Matthias Platzeck feststellte.
Das war so ein Zusammenspiel von in sich ruhen, dann die Stimmlage. Er hatte was ausgesprochen Einnehmendes, Beruhigendes und ein bisschen sowas wie ein Fels. Alles itterte und er überhaupt nicht.
Manfred Stolpe ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Wir erinnern gleich an ihn. Die Streiks bei der Lufthansa-Tochter Germanwings gehen auch heute weiter und auch morgen und auch am Neujahrstag. Und auch die Debatte über ein Böllerverbot beschäftigt uns. Im Hintergrund ab 20:40 zeichnen wir noch einmal ausführlich dann das Leben von Manfred Stolpe nach. Doch zunächst nach Berlin. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will die Bundeswehr in Mali stärker positionieren. Dieser Sahelstaat Mali gilt als Rückzugsraum für islamistische Terrorgruppen. Vor 7 Jahren mischte sich die ehemalige Kolonialmacht Frankreich ein und drängte die Islamisten militärisch zurück. Wirklich sicher ist die Region deshalb aber nicht. Auch die Bundeswehr hat dort knapp 900 Soldaten hingeschickt. Sie operieren innerhalb der UNO-Mission MINUSMA. Die will die deutsche Verteidigungsministerin nun stärken. Annegret Kramp-Karrenbauer spricht in dem Zusammenhang gerne von einem robusteren Mandat. Aber was heißt das? Das wollen manche gerne wissen, auch der Koalitionspartner. Klaus Remme berichtet.
Die aktuelle Debatte zeigt, mit der neuen SPD-Führung ist ein grundsätzlicher Streit um Auslandseinsätze der Bundeswehr programmiert. Kaum hatte Annegret Kramp-Karrenbauer ihr Plädoyer für ein robusteres Mandat der Bundeswehr in Mali erneuert, kam entschiedener Widerspruch von SPD-Chefin Saskia Esken. Wir akzeptieren keine undurchdachten Militäroffensiven und keine Redefinition der deutschen Außenpolitik. Aus dem Verteidigungsministerium, so Esken in der FAZ, auch beklagte sie erneut mangelnde Absprache mit dem SPD-geführten Außenministerium. Die Schlagzeilen aus der Region sind eindeutig. Das Thema Mali bleibt aktuell. Die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung heute Mittag in Berlin.
Die Stabilität in der Region ist ein wesentlicher Faktor, auch für unsere Sicherheit in Europa. Und mit Sorge sehen wir daher die sich stetig verschlechternde Sicherheitslage in der Region. Die Kanzlerin hat in der Vergangenheit mehrfach unterstrichen, dass Deutschland dort Verantwortung übernehmen will und muss.
Das Auswärtige Amt betonte den bereits beträchtlichen Umfang deutscher Unterstützung in der Ausbildung von Streitkräften und durch ziviles Engagement. Dennoch beharrt Kramp-Karrenbauer in Interviews auf ihrem Standpunkt. Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, erklärt sich das im Deutschlandfunk mit den Differenzen innerhalb der Bundesregierung.
Ich gehe davon aus, dass sie das Thema offensichtlich am Kabinettstisch nicht sachlich und ruhig diskutieren kann. Und deswegen versucht, über die Öffentlichkeit zu gehen.
Die Tatsache, dass Anfragen der französischen Regierung hinsichtlich deutscher Unterstützung beim Aufbau einer Spezialkräfteeinheit von Berlin abgelehnt wurden, verstärkt für manche den Eindruck einer zerstrittenen Bundesregierung. Doch ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums erklärte heute die Absage in Richtung Paris so.
Macht einfach keinen Sinn, dort verschiedene Details womöglich sich eine jetzt Spezialkräfte-Ausbildungsmission hineinzubegeben. Wenn wir aber doch sehen, dass wir womöglich unsere Mandate anders ausrüsten müssen und vielleicht diese Fähigkeit noch anders einsetzen wollen.
Wie die offizielle Begründung der deutschen Absage lautete, konnte der Ministeriumssprecher heute nicht sagen. Gefragt, wo die FDP angesichts der unterschiedlichen Auffassungen von Union und SPD stehe, sagte Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum Deutschlandfunk.
Wir stehen deswegen auf keinem der Pole, weil Frau Esken lehnt alles ab. Das zeigt bei der SPD, dass sie ihrer Verantwortung weltpolitisch nicht nachkommt. Auf der anderen Seite ist die Ministerin, die fordert eine Diskussion. Da sagen wir, bevor die Bundeswehr nicht entsprechend ausgerüstet ist, brauchen wir diese Diskussion überhaupt nicht zu führen.
Im Mai muss das Parlament über eine mögliche Verlängerung der Bundeswehrmandate in Mali entscheiden. Ein einfaches Weiter-so wäre nicht besonders attraktiv, so Hans-Peter Bartels, der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags gegenüber dpa. Bartels sprach von einem Reset-Button und einem Neustart mit einheitlicher Koordination und Führung der zivilen und militärischen Hilfe für die Sahelstaaten.
Klaus Remme über die Pläne der Verteidigungsministerin für den Bundeswehreinsatz in Mali. Manfred Stolpe hatte ein hohes Kirchenamt in der ehemaligen DDR. Konsistorialpräsident war er, so etwas wie der Verwaltungsdirektor, zuständig für alles und für jeden. Und so hatte er sein Amt wohl auch gesehen. Er wollte helfen, in vielen Fällen konnte er das auch. Doch das ging in der DDR nicht ohne Nähe zur mächtigen Staatssicherheit. Für manchen war er zu nah dran. Später war Manfred Stolpe dann der erste Ministerpräsident des neuen Bundeslandes Brandenburg. Ein Landesvater wie aus dem Bilderbuch. Gerhard Schröder holte ihn in die Bundesregierung als Verkehrsminister. Manfred Stolpe ist in der Nacht zum Sonntag gestorben. Er wurde 83 Jahre alt.
Seine letzten Jahre verbrachte Manfred Stolpe zusammen mit seiner Frau Ingrid in Potsdam in einem Seniorenheim direkt an der Havel. Als die Stimme noch einigermaßen mitmachte, empfing er dort gerne Besucher.
Ich habe die Gabe, dass ich gut zuhören kann und auch immer überlege, was den anderen bewegt, und kam hinzu, dass ich eine sehr fromme Mutter hatte, die mich geprägt hat und die mich automatisch zum Glauben und zur Kirche gebracht hat. Und das schafft dann noch ein bisschen Abstand von den Aufgeregtheiten des Tages.
Manfred Stolpe wurde am 16. Mai 1936 im heute polnischen Stettin geboren. 1955 machte er das Abitur in Greifswald. In die FDJ trat er noch ein, den Kommunistischen Jugendverband der DDR. Es sei ihm immer wichtig gewesen, kein Außenseiter zu sein, sagte Stolpe, um mitbestimmen zu können. Außenseiter war er dann aber doch. Er engagierte sich in der evangelischen Kirche und weigerte sich, SED-Parteimitglied zu werden. Nach dem Jurastudium in Jena heuerten Kirchenkreise in Greifswald Stolpe als Juristen an. Startpunkt einer Karriere als später wichtigster Vermittler zwischen Kirche und Staat in der DDR.
Die nahmen uns so lange ernst, wie sie das Gefühl hatten, die Kirchenleitung hat die Gemeinden hinter sich.
Schon in den 60er Jahren führte Stolpe als Chefjurist der Kirche erste Gespräche mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Die Vorwürfe von ehemaligen Bürgerrechtlern, dass er als IM-Sekretär Spitzeldienste geleistet, kircheninterner verraten und Informationen aus der DDR-Opposition geliefert habe, die hat Stolpe stets vehement bestritten. In den Zeiten der Wiedervereinigung habe der stets auf Ausgleich bedachte Manfred Stolpe wie ein Rettungsanker gewirkt, erinnert sich Matthias Platzek.
Die erste persönliche Begegnung war in den Wendemonaten 89-90, wo Manfred Stolpe auf mich schon bei der ersten Begegnung den Eindruck gemacht hat, dass er das Gegenteil von all dem, was da ringsrum stattfand, so atemlos, so manchmal auch ein bisschen ratlos und so. Alles itterte und er überhaupt nicht.
Mit Manfred Stolpe als Spitzenkandidat im gerade neu geschaffenen Bundesland Brandenburg holte die SPD auf Anhieb 38%. Er war der erste sozialdemokratische Ministerpräsident im Osten und gründete eine Ampelkoalition mit Bündnis 90, den Grünen und der FDP. Die blühenden Landschaften ließen auf sich warten. Stattdessen gingen Anfang der 90er Jahre zehntausende Industriearbeitsplätze verloren. Dennoch nannte Stolpe die Wiedervereinigung 1999 eine erstaunliche und großartige Gemeinschaftsleistung. Doch der Umgang miteinander müsse erst noch gelernt werden, sagte er bei der ersten Sitzung des nach Berlin umgezogenen Bundestages im dortigen Reichstagsgebäude. Und er betonte, wie groß der Umbruch für die Menschen im Osten war.
Die Erfahrungen sind oft ein Schock gewesen, vor allem die nicht erwarteten Erfahrungen, zu denen insbesondere die unerwartete Massen- und Langzeitarbeitslosigkeit gehört.
Zu Stolpes Regierungsbilanz gehört aber auch das Abbaggern von Dörfern in der Lausitz für den Braunkohletagebau, trotz gegenteiliger Versprechungen. Wirtschaftliche Großprojekte, die eigentlich Leuchttürme werden sollten, setzte die Landesregierung spektakulär in den märkischen Sand. Vernichtete 240 Millionen Steuergelder. 2002 gab Stolpe sein Amt als Ministerpräsident an seinen Nachfolger Matthias Platzek ab. Doch er blieb nicht lange ohne Posten, wurde Bau- und Verkehrsminister im Kabinett des SPD-Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Nach der Bundestagswahl 2005 und dem anschließenden Regierungswechsel zu einer großen Koalition schied Stolpe auch aus seinem letzten politischen Amt aus.
Der frühere Brandenburger Ministerpräsident Manfred Stolpe ist tot. Vanja Budde erinnerte an die Stationen seines Lebens. Ausführlich noch einmal gleich nach dieser Sendung im Hintergrund um 20 vor 7. Der Arbeitskampf bei der Lufthansa-Tochter Germanwings ist offenbar weit von einer Lösung entfernt. Die Gewerkschaft des Kabinenpersonals UFO geht in die Verlängerung und das heißt, auch an Neujahr werden keine Flüge stattfinden, die Germanwings für die Fluglinie Eurowings abwickelt. Man streitet über Teilzeitarbeit und viel Grundsätzliches. Eine Schlichtung ist bereits abgelehnt, ein weiterer Anlauf dazu vom Mutterkonzern Lufthansa ebenso. Was bleibt, erläutert Jochen Hilgers.
180 Flüge fallen bei Eurowings voraussichtlich bis zum Neujahrstag aus. Trotzdem halten sich die Folgen in Grenzen, denn nur wenige Passagiere strandeten heute zum Beispiel am Flughafen Köln-Bonn, dem Drehkreuz von Eurowings. Für die fliegt die kleine Schwester Germanwings innerdeutsche und kurze internationale Verbindungen. Mit 3 Tagen Vorlauf konnte Eurowings seine Fluggäste auf andere Maschinen oder die Bahn umbuchen. Seit Monaten schwelt der Streit zwischen Eurowings und der Flugbegleitergewerkschaft UFO. Eurowings-Sprecher Matthias Eberle beschreibt die Unternehmenssicht.
Wir versuchen eigentlich seit Monaten alles Menschenmögliche, um mit der UFO in konstruktive Verhandlungen und Gespräche zu kommen. Das hat angefangen mit einer Moderation, die wir vorgeschlagen haben. Die UFO hat sie abgelehnt. Wir haben in der vergangenen Woche nochmal eine Schlichtung aller offenen Germanwings-Tarifthemen angeboten. Die UFO hat sie abgelehnt.
Die UFO ihrerseits zeigt Krallen. 12.000 Mitglieder hat die Gewerkschaft nach eigenen Angaben und ist damit aus eigener Sicht erster Ansprechpartner im Tarifstreit. So mit Vorstand Daniel Flohr.
Die Fronten sind extrem verhärtet. Die Lufthansa als Konzern wollte ja auch ganz lange mit der UFO gar nicht sprechen, bis wir sie da zurück an den Tisch gezwungen haben. Durch den Streik eben zuletzt auch 2 Tage bei der deutschen Lufthansa, als wir gezeigt haben, doch, an uns kommt ihr nicht vorbei.
Dass beide Seiten massive Probleme miteinander haben, wurde spätestens am vergangenen Samstag klar. Um den Streik noch abzuwenden, ging Eurowings auf alle Tarifforderungen von UFO ein. So sagt es zumindest Matthias Eberle.
Von dem Moment war uns eigentlich klar, dass wir es hier nicht mehr mit Tarifpolitik zu tun haben, sondern mutmaßlich um persönliche Dinge, aber nicht um Dinge, die die Germanwings im Kern betreffen.
Vertreter der Flugbegleitergewerkschaft UFO zeigten sich geradezu euphorisch über ihren Streikerfolg. Die Fronten im Tarifkonflikt sind verhärtet. UFO meint, dass die Stimmung im gesamten Lufthansa-Konzern im Keller sei.
Man kann sich auch vorstellen, dass ein kompletter Flugbetrieb, eine komplette Flugbegleitermannschaft am Boden bleibt. Das hängt nicht daran, weil sie mit ihren Teilzeitregelungen nur so unzufrieden ist, sondern eben auch insgesamt mit der Stimmung im Unternehmen. Und die ist nicht nur bei der Germanwings, sondern im gesamten Konzern einfach ganz, ganz tief im Keller. Da gibt es interne Umfragen, die das bestätigen. Und die Leute sagen, und das ist in jedem anderen Unternehmen übrigens genauso, der Arbeitgeber muss endlich wieder vernünftig mit uns umgehen. Das geht so nicht.
Die Stellungnahmen am heutigen Tag lassen für die Zukunft nichts Gutes erahnen. UFO drohte bereits am Vormittag mit weiteren Streiks, dann möglicherweise bei Eurowings oder dem Mutterkonzern Lufthansa. Diese Streiks würden noch eine ganz andere Dimension erreichen als die 3 Tage bis Neujahr.
Ist das Böllern an Silvester Ausdruck deutscher Lebensfreude oder doch eher ein Vergnügen auf Kosten der Umwelt und der Mitmenschen? Die Diskussion darüber ist sehr alt. Sie erreicht uns eigentlich jedes Jahr aufs Neue, in diesem Jahr angefeuert durch aktuelle Klimadebatten. Es gibt Kommunen, die verbieten die Knallerei teilweise. Hier werden dann Sicherheitsgründe angeführt. Soll sie aber nun ganz und gar verboten werden? Auch das wird ja gefordert. Johannes Kuhn fasst die Diskussion darüber zusammen.
Der jährliche Verkauf von Feuerwerkskörpern läuft. Die Debatte über ein Verbot privater Silvesterfeuerwerke ebenfalls. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund erteilt dabei Verbotsforderungen eine Absage. Geschäftsführer Gerd Landsberg am Morgen im Deutschlandfunk.
Jede Woche wird irgendein Verbot gefordert, erfunden, womit man die Menschen erzieht. Also ich glaube, wir sollten überzeugen. Das machen übrigens ja auch Städte. Wir sollten vielleicht auch eigene Feuerwerke veranstalten. Dann wird nicht privat geböllert. Das findet auch statt.
Anders sieht dies der Deutsche Kulturrat, der Dachverband der Bundeskulturverbände. Das Silvesterfeuerwerk habe sich zum Krawall entwickelt, so Geschäftsführer Olaf Zimmermann in MDR Kultur. Es sei Zeit, sich eine Alternative zu überlegen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov befürworten 57% der Befragten ein Böllerverbot, 36% lehnen es ab. Zu den Befürwortern gehören vor allem Ältere und Frauen. Mehrere Großstädte haben unterdessen dieses Jahr wieder Innenstadtzonen eingerichtet, in denen Feuerwerkskörper verboten sind. Darunter München. Dies habe Sicherheitsgründe, so Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle.
Das Feuerwerksverbot gibt es wegen gravierender Vorkommnisse, die zu Gefahren für Leib und Leben führten.
Bei einer konkreten Gefahrenlage können Kommunen solche Orte identifizieren. Für flächendeckende Verbote fehlt allerdings die rechtliche Grundlage. Diese Einschränkungen seien ohnehin schwer zu überwachen, argumentiert Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund.
Wer soll das eigentlich alles kontrollieren? Wer einmal auf einer Leitstelle von Polizei, Feuerwehr oder Ordnungsamt am Silvesterabend war, der weiß, dass die wahrlich anderes zu tun haben, als zu kontrollieren, ob im Außenbezirk irgendjemand einen Böller oder eine Rakete zündet.
Die Deutsche Umwelthilfe will genau solche flächendeckenden Verbote erreichen. Ihr Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch im Deutschlandfunk-Hintergrund.
Ich glaube, wir müssen einfach uns verabschieden von alten Technologien, die übermäßig die Umwelt belasten und eben auch Gesundheitsgefahren zur Folge haben, und überwechseln zu solchen, die mindestens so viel Spaß machen wie eben das alte, aber eben sauberer und sicherer sind.
Resch plädiert auch wegen der Feinstaubbelastung für neue Silvestertraditionen wie öffentliche Laser- und Klangshows. Laut Bundesumweltamt erreicht die stündliche Feinstaubbelastung am Silvesterabend ihren jährlichen Höhepunkt. Städtebund-Geschäftsführer Landsberg widerspricht jedoch dem Argument, dass dies ein ausreichender Grund für ein Verbot sei.
Wir haben fast 11.000 Städte und Gemeinden in Deutschland und die Feinstaubproblematik haben wir etwa bei 62. Also es ist nicht überall die Luft so schlecht.
Die Feuerwerkseinfuhren steigen unterdessen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Vergangenes Jahr importierte Deutschland mehr als 47.000 Tonnen Feuerwerkskörper, so viel wie nie zuvor. Und fast 50% mehr als noch 1999.
US-Kampfflugzeuge haben Ziele im Irak und in Syrien angegriffen. Getroffen wurden nach US-Angaben Stellungen der schiitischen Hisbollah-Brigaden, die vom Iran unterstützt werden. Es soll 25 Tote gegeben haben. Das Verteidigungsministerium in Washington sprach von einer Reaktion auf anhaltende Attacken der Hisbollah-Brigaden auf US-Truppen. Carsten Kühntop berichtet.
Obwohl die Ziele im Irak und in Syrien lagen, hatten die Amerikaner den Iran im Visier. Denn aus US-Sicht steht Teheran hinter der irakischen Miliz Kata'ab Hisbollah, die die Amerikaner für Angriffe auf amerikanische Ziele im Irak verantwortlich machen. Konkret reagierten die USA am Sonntag auf einen Raketenangriff auf den Militärstützpunkt K1. Die Basis liegt etwa 15 Kilometer nordwestlich von Kirkuk. Dort sind US-Soldaten und Angehörige der irakischen Bundespolizei und irakische Antiterror-Spezialkräfte stationiert. Bei dem Angriff mit 30 Raketen am Freitag kam ein US-Zivilist ums Leben. Mehrere amerikanische und irakische Soldaten wurden verletzt. Damit war aus US-Sicht eine rote Linie überschritten, Außenminister Mike Pompeo. Der Angriff auf eine irakische Einrichtung bedrohte amerikanische Kräfte. Dies geschieht seit Wochen immer wieder. Es war nicht der erste Angriff auf diese und andere Einrichtungen, der das Leben von Amerikanern gefährdete. Heute haben wir eine entschlossene Antwort gegeben, die unterstreicht, was Präsident Trump seit Monaten immer wieder gesagt hat. Wir werden nicht zulassen, dass die Islamische Republik Iran Dinge tut, die Amerikaner und Amerikanerinnen gefährdet. American men and women in jeopardy. Die Kata'ab Hisbollah, zu Deutsch Hisbollah-Brigaden oder Brigaden der Partei Gottes, machten 2007 erstmals auf sich aufmerksam mit Angriffen auf amerikanische Soldaten im Irak. Die Miliz wird vom Iran unterstützt. Ihre Mitglieder haben einen Treueeid auf den obersten Führer des Iran abgelegt. Die Miliz gehört den irakischen Hashd al-Shaabi an, den Volksmobilisierungseinheiten, und hat sich am Kampf gegen den IS beteiligt. Nominell untersteht sie dem irakischen Armeekommando, hat aber in der Vergangenheit klar gemacht, dass ihre Loyalität zuerst Teheran gilt. In Syrien kämpft sie für Präsident Bashar al-Assad. Zur Hisbollah im Libanon hat sie eine ideologische Nähe. Der Anführer der Hisbollah-Brigaden, Abu Mahdi al-Muhandis, ist gleichzeitig die Nummer 2 der Volksmobilisierungseinheiten und damit einer der mächtigsten Männer im Irak. Nach den US-Angriffen schwor al-Muhandis bei einem öffentlichen Auftritt vor Anhängern Rache. Man werde Amerika dafür zur Verantwortung ziehen, so al-Muhandis. Er schwöre bei Gott, dass man fortan nicht schweigen werde. Der amtierende irakische Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi verurteilte die US-Angriffe als Verletzung der Souveränität seines Landes. Er sprach von einer gefährlichen Eskalation, die die Sicherheit des Irak und der Region gefährde. Abdel Mahdi und der irakische Präsident Baham Saleh erklärten beide, die Amerikaner hätten sie vorab über die geplanten Angriffe informiert. Beide sagten, sie hätten vergebens versucht, die Amerikaner umzustimmen. Derzeit haben die USA etwa 5000 Soldaten im Irak stationiert. Sie sind dort auf Einladung der irakischen Regierung.
Im November vergangenen Jahres war es, da gab der chinesische Genforscher He Huanqi bekannt, er habe dazu beigetragen, dass zwei Zwillingsmädchen geboren worden seien, deren Erbgut er mit der Genschere CRISPR manipuliert habe. Dadurch sollen sie vor der Ansteckung mit dem HI-Virus geschützt sein. Was weltweit als wissenschaftliche Sensation galt und auch als Grenzüberschreitung, das wurde bald angezweifelt. Und die Zweifel sind wohl nun bestätigt worden. He Huanqi wurde nun zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.
3 Jahre Gefängnis für He Jianqi. Außerdem muss er gut 380.000 Euro Strafe zahlen. Das hat ein Gericht in der südchinesischen Stadt Shenzhen entschieden. Ein Nachrichtensprecher des staatlichen Senders CCTV verlas die Strafmaße für den 35-jährigen Gentechnikforscher und 2 Mitangeklagte. Auch sie bekamen Haftstrafen, wobei eine zur Bewährung ausgesetzt wurde. He Jianqi wurde verurteilt wegen illegaler medizinischer Methoden, wie es hieß. Die Richter erklärten, der Forscher und seine beiden Mitangeklagten hätten, Zitat, die Grenzen der Ethik in der wissenschaftlichen Forschung überschritten. He Jianqi hatte an seinem Institut in Shenzhen mit einem sogenannten Genscherenverfahren das Erbgut 2 ungeborener Zwillingsschwestern manipuliert. Ende 2018 machte er das Experiment mit einem vielbeachteten Internetvideo öffentlich.
2 beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world.
Die beiden Zwillinge namens Lulu und Nana seien gesund auf die Welt gekommen. Dank seines Eingriffs kurz nach der künstlichen Befruchtung der Eizelle der Mutter seien die beiden nun lebenslang geschützt vor einer möglichen Ansteckung mit dem HI-Virus. Das behauptete He Jianqi in dem Video kurz nach Geburt der beiden Babys. Mit dem Genexperiment löste He Jianqi weltweit Empörung aus und eine Debatte über die Grenzen der Genforschung. Auch in China selbst war die Empörung groß. Auch hier gab und gibt es eine Debatte über ethisch-moralische Fragen in der Gentechnik. Allerdings wird diese nur innerhalb der Wissenschaftsszene geführt. Gesellschaftlich und in den chinesischen Medien spielte das Thema in den vergangenen Monaten keine Rolle. Auch das Urteil gegen He Jianqi heute kam völlig überraschend und ohne Vorwarnung. Denn der Prozess gegen ihn fand im Verborgenen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bis zur Verkündung des Strafmaßes heute war nicht einmal bekannt, dass es einen Strafprozess gegen He gab. Rund 1 Jahr lang war überhaupt nicht klar, wo sich der Forscher überhaupt befindet. Auch Zongya Li, Professorin für Medizinethik an der Peking-Universität, wurde von dem Urteil überrascht. Man will der Öffentlichkeit mit dem Urteil zeigen, dass solch ein Vorgehen harte Strafen nach sich ziehen kann. Bisher war es oft so, dass Wissenschaftler in China keine juristischen Konsequenzen fürchten mussten, wenn sie Fehler gemacht haben. Dass selbst unter Wissenschaftlern und Fachleuten in China bis heute niemand von dem Prozess gegen He Jianqi wusste, zeigt, wie intransparent das chinesische Rechtssystem noch ist. Unklar bleibt weiter, wie es den beiden Zwillingsmädchen, Lulu und Nana, geht. Auch über mögliche rechtliche Folgen für die Eltern der beiden ist nichts bekannt.
3 Jahre Haft für chinesischen Embryoforscher Steffen Wurzel berichtete. Angriffe auf jüdische Geistliche in Deutschland haben in jüngster Zeit zugenommen. Nicht erst seit dem Überfall eines Mannes mit einer Schusswaffe in Halle. Da fühlen sich die Mitglieder jüdischer Gemeinden im Land zunehmend unsicher. Umso erschreckender, wenn sich diese Vorfälle in New York häufen, der Stadt mit den meisten jüdischen Menschen auf der ganzen Welt. Antje Passenheim berichtet vom Überfall auf eine religiöse Feier im Privathaus eines Rabbis.
New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo benannte das Verbrechen klar. Wir müssen unsere Gesetze ändern, um solche Taten beim Namen zu nennen. Das ist Terrorismus. Es ist nationaler Terrorismus. Die Täter solcher Verbrechen müssten entsprechend bestraft werden. Es sind Menschen, die Massenleiden und Massengewalt verbreiten wollen, Angst verbreiten auf der Basis von Rasse, Farbe, Glauben. Das ist die Definition von Terrorismus. Der jüngste Angriff sei der Beweis für ein, so wörtlich, Krebsgeschwür im politischen Betrieb der USA. Ein amerikanischer Krebs drehe eine Zelle des Körpers gegen die andere.
turns one cell in the body against the other.
Das Land erlebe eine Zeit der Intoleranz und Ignoranz.
We're not going to allow this poison.
Wir erlauben nicht, dass dieses Gift sich in unserem Staat verbreitet. Niemand kann unser Land besiegen, aber dieses Land kann sich selbst besiegen. Der Angreifer war in der Nacht zum Sonntag in das Haus eines Rabbiners eingedrungen. Rund 50 Gläubige feierten dort zusammen das Lichterfest Chanukka. Der Angreifer habe ohne Vorwarnung mit einem langen Messer auf die Menschen eingestochen, sagte ein Zeuge einem lokalen Fernsehsender. Ich sah, wie er einen alten Mann angriff. Also nahm ich einen Kaffeetisch und warf ihn auf ihn. Fünf Menschen konnten nicht flüchten. Sie wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Auch der Sohn des Rabbiners sei unter den Verletzten, berichten Medien. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst mit einem Auto flüchten, doch schnell nahm die Polizei ihn fest. Er wünschte, er spreche von einer Einzeltat, sagte Gouverneur Cuomo. Doch seit dem 8. Dezember hatten wir 13 antisemitische Attacken im Staat New York. Dort lebt die größte jüdische Gemeinde außerhalb Israels. Offizielle Zahlen bestätigen einen Trend. 2019 hat die New Yorker Polizei über 50% mehr antisemitische Übergriffe registriert als im Vorjahr, die meisten davon im Stadtteil Brooklyn. Seit einem bewaffneten Angriff auf einen koscheren Lebensmittelladen Anfang Dezember hat die Stadt die Sicherheitsmaßnahmen bereits verschärft. Doch das reiche nicht, meint etwa das Simon-Wiesenthal-Zentrum. Es forderte Präsident Trump auf, im Kampf gegen den Antisemitismus eine FBI-Sondereinheit einzurichten. Der ehemalige New Yorker Politiker und jüdische Menschenrechtler Duff Heikind forderte vom Staat New York den Notstand. Ich werde ständig von Juden gefragt, ist das hier Deutschland vor dem Nationalsozialismus?
Vorhin, da haben wir ja über die Diskussion um das deutsche Silvesterfeuerwerk berichtet. Dabei geht es in der Regel um die Frage, ob aus Umweltschutzgründen das verboten werden soll oder nicht. In Australien wird ebenso diskutiert und dort ist die Lage ja schlimmer in der andauernden Hitze der zahlreichen Buschfeuer, die immer wieder angeheizt werden.
Fernsehaufnahmen von der Evakuierung eines Dorfes in Neu-Südwales. Zuweilen stoßen die Feuerwehrleute dabei auf Unverständnis, weil die Menschen bis zum Schluss hoffen, dass ihr Haus vom Feuer verschont bleibt. Justin und Helena hofften noch, als sich die Brände von zwei Seiten näherten. Doch dann entdeckten sie eine dritte Feuerfront und wussten, dass sie verloren hatten. Die Flammen waren bis zu 40 Meter hoch. Sie rasten regelrecht durch den Wald, die Bäume fackelten ab wie Papier. Da war klar, wir haben keine Chance. Und seine Partnerin ergänzt:
Wir waren noch nie in so einer Situation, wo wir tatsächlich nichts mehr haben. Ja, stimmt nicht. Das Wichtigste haben wir. Wir haben uns.
30.000 Bewohner und Urlauber wurden aufgefordert, das Gebiet östlich der Stadt Bairnsdale im Bundesstaat Victoria zu räumen. Der Princess Highway, eine der Hauptverkehrsadern der Region, ist bedroht. Temperaturen von über 40 Grad, extreme Trockenheit und Starkwind aus wechselnden Richtungen haben die Brandgefahr weiter erhöht und die Buschfeuer unberechenbar gemacht. Schneller als ein Mensch rennen kann, rasen die Flammenwalzen teilweise heran. Wir mussten das Haus so schnell verlassen, dass wir nicht mal den Gashahn schließen konnten. Und dann hörten wir auch schon, wie unser Heim explodiert. Weg hier, ruft eine Frau ihrem Sohn zu, als ein Flugzeug rote Löschflüssigkeit ablässt. Mehr als 100 solcher Maschinen sind im Einsatz. Über 10.000 Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter und Freiwillige kämpfen im größten Rettungseinsatz der Geschichte Australiens gegen die Flammen und stehen doch oft auf verlorenen Posten. Kilometerweit steigen Rauch und Glut in die Atmosphäre und entfachen andernorts neue Brände im knochentrockenen Unterholz. Millionen Hektar Land wurden vernichtet, über 1.000 Häuser brannten nieder, mindestens 9 Menschen starben. Es grenzt an ein Wunder, dass es nicht mehr Opfer gab angesichts der verheerenden Wut des Feuers. Was jetzt wirklich helfen könnte, wäre Regen. Viel und heftiger Regen. Doch der ist laut Wettervorhersage nicht in Sicht. Eine Demonstration gegen die Klimapolitik im weltgrößten Kohleexportland. Die Regierung hat den Zusammenhang zwischen Buschfeuern und Klimawandel lange bestritten. In keinem Land gab es mehr Leugner des menschengemachten Klimawandels. Doch die Forderungen nach einem politischen Kurswechsel werden lauter angesichts der zunehmenden Extremwetterlagen. Seit Wochen ist die Millionenmetropole Sydney in gesundheitsschädlichen Rauch gehüllt. 270.000 Menschen haben jetzt mit ihrer Unterschrift gefordert, das traditionelle Silvesterfeuerwerk abzusagen. Es sei zu gefährlich angesichts der Trockenheit. Doch bislang hält die Bundesregierung von Neu-Süd-Wales an dem Spektakel fest.
Holger Senzel berichtete von den Buschfeuern in Australien am Schluss der Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Ich bin Jochen Fischer.